erste Information der Stadt. ORF Radio Wien. Das Stadtjournal. Es ist 12 Uhr.
Es gibt in Österreich zu wenig Richterinnen und Richter. Rapid muss heute vor einem halbleeren Stadion gegen Salzburg spielen. Und das Wiener Wetter wird am Nachmittag zeitweise sonnig. Im Studio Daniel Pichler. Mahlzeit. Ein Appell an die Bundesregierung kommt heute von der Vereinigung der Richterinnen und Richter. 200 Planstellen würden demnach fehlen. Mit einer Unterschriftenaktion wollen die Richterinnen und Richter auf das fehlende Personal aufmerksam machen. Niklas Lacher.
Die Richterinnen und Richter schlagen Alarm. Es fehle am Personal. 200 zusätzliche Planstellen seien notwendig, sagt der Präsident der Richtervereinigung Gernot Kandut. Die Zahl an Verfahren sei deutlich gestiegen. Oft brauche es auch Dolmetscher.
Die Verfahren sind insgesamt also komplexer geworden.
30 Millionen Euro würde das zusätzliche Personal kosten. Die Richterinnen und Richter würden sehr wohl wissen, wie schlecht es um das Budget bestellt ist, betont Kandut. Aber es gehe um eine der drei Staatsgewalten.
Wenn die eine Staatsgewalt, die notwendig ist, dass die Demokratie, dass der Rechtsstaat funktioniert, ausgehungert wird über Jahre, dann ist das etwas, was in einem funktionierenden Rechtsstaat, in einer funktionierenden Demokratie einfach nicht langfristig möglich ist.
Ohne zusätzliches Personal, so der Präsident der Richtervereinigung, drohen längere Verfahren.
Seit einem Jahr gibt es nun das Waffenverbot auf dem Räumannplatz in Favoriten. Die Wiener Polizei ist mit der bisherigen Bilanz zufrieden. Man hat mehr als 100 Messer beschlagnahmt. Dazu kommt noch die Videoüberwachung. Beides hat laut Polizei dazu geführt, dass es zum Beispiel weniger Raubüberfälle gegeben hat. Donald Trumps Strafzölle schwappen jetzt auch bis zu uns nach Wien und sorgen für mehr als nur einen Sturm im Weinglas. Betroffen sein könnten nämlich bald auch schon die Wiener Winzer. Als Reaktion auf EU-Zölle auf US-Whisky droht Trump mit horrenden Strafzöllen auf alkoholische Getränke wie Champagner und Wein aus Europa. Alpha Faber.
Schon ab Mittwoch könnten die USA 200% Zollgebühr für europäische Weine verlangen. Vor einem Monat war noch die Rede von 25%. Das hat jetzt schon Auswirkungen, sagt der Präsident der Landwirtschaftskammer Norbert Walter.
Wir haben ja jetzt schon das Thema, dass durch die Ankündigung die Importeure sich nicht mehr trauen zu bestellen, weil wenn die Ware am Schiff ist, kann passieren, dass inzwischen die Zölle kommen und dann steigen sie auf der Wahl.
Die Wiener Landwirtschaftskammer hofft jedenfalls auf eine europäische Lösung. Denn der Wein, der jetzt nicht exportiert wird, bleibt in Europa.
Es sind ungefähr in Österreich 3 Millionen Liter Wein, die in etwa hinübergehen auf den amerikanischen Markt. Und das bedeutet einen Umsatz von ca. 20 Millionen.
Eine endgültige Entscheidung bezüglich der US-Zölle auf alkoholische Getränke aus Österreich ist noch nicht gefallen.
In der Fußball-Bundesliga geht es heute am Nachmittag mit der Meistergruppe weiter. Die Wiener Austria spielt etwa 14.30 Uhr in Linz. Rapid ist dann um 17 Uhr dran mit dem Heimspiel gegen Salzburg. Nach den letzten Ausschreitungen muss man heute allerdings in einem halbleeren Stadion spielen und das nicht zum ersten Mal, Martin Lang.
Vor 10 und vor 7 Jahren gab schon Heim-Fanblock-Sperren für Rapid. Diesmal kosten die Randalierer von Hartberg den Hütteldorfern die gewohnte Heimkulisse zum Meistergruppenauftakt, Trainer Robert Klaus.
Wie es dann am Ende wird, werden wir sehen, aber es tut uns natürlich weh. Jeder in der Meistergruppe will gut reinstarten. Es sind enge Punkteabstände, jedes Spiel zählt.
Als Fünfter ist Rapid 2 Punkte vor den Salzburgern, die 8 Spiele ohne Niederlage sind. Ab 14.30 Uhr WRC gegen Sturm. Die Grazer sind als Tabellenführer punktegleich mit der Wiener Austria, die in Linz gegen Blau-Weiß spielt, wo sie zu Saisonbeginn noch verloren hat, Trainer Stefan Helm.
In der Zwischenzeit ist sehr viel passiert. Wir haben eine sehr gute Entwicklung genommen. Auch Blau-Weiß hat unterstrichen, dass sie einen sehr guten Job machen.
Ab 14.30 Uhr Blau-Weiß-Linz-Austria und WRC Sturm. Ab 17 Uhr Rapid gegen Salzburg.
Und beim Skifliegen in Planitzer hat der Slowene Domen Prejot seinen neuen Weltrekord aufgestellt. Er ist 254,5 Meter weit geflogen. Das war das Radio Wien Stadtjournal. Weiter nun zum Wiener Wetter. Nach und nach lockert es auf und zeitweise setzt sich die Sonne durch, allerdings legt auch der Wind kräftig zu. Die Böen erreichen 50 bis 70 km/h. Die Temperatur steigt heute auf 13 bis 16 Grad. Noch vor dem Abend treffen dann allerdings wieder dichtere Wolken ein. Morgen ist es dann kühl und wechselhaft. Neben Sonnenschein und Wolken kann es auch Regen oder Graupelschauer geben. Den ganzen Tag über weht kräftiger Nordwestwind und der Höchstwert kommt nicht über 12 Grad hinaus. Radio Wien um 12.04 Uhr mit der besten Verkehrsinformation der Stadt. Es sind uns keine Störungen gemeldet worden. Wir wünschen weiter gute und sichere Fahrt.
Der Sonntagmittag um 12. Hören Sie einen Radio Wien Talk aus dem Studio.
Radio Wien Programmchefin Jasmin Dolati im Gespräch mit dem Reisefotografen und Autor Harald Schaffer.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Mittagszeit mit Radio Wien.
Herzlich willkommen zu einem Talk aus dem Radio Wien Studio. Ich freue mich heute, den Wiener Reisefotografen und Autor Harald Schaffer bei mir begrüßen zu dürfen. In der kommenden Stunde geht es um seinen Blick auf das Leben und die Fotos, die er macht, seine außergewöhnlichen Reisen und persönlichen Erfahrungen und auch um die Frage, warum er sich eigentlich nicht als Abenteurer bezeichnet, obwohl man so auf den ersten Blick meinen würde, er wäre es absolut. Bereist hat Harald Schaffer schon viele Länder, unter anderem Indien, Tansania, Äthiopien, Marokko und vieles mehr. Herzlich willkommen, Harald Schaffer.
Hallo, danke für die Einladung.
Sonntagmittag ist es und Sie sind ausnahmsweise quasi mal nicht auf Reisen, sondern im Radio Wien Studio. Wie geht's Ihnen so im Studio?
Es ist ungewohnt hier. Ja. Also ich halte ja auch Vorträge über meine Reisen. Ich stehe durchaus gerne vor Publikum. Da habe ich durchaus so eine rampensäuische Komponente. Also so eine Lust dran, im Mittelpunkt zu stehen und Show zu machen. Also vor Publikum zu reden ist für mich absolut nicht ungewohnt, mache ich auch gerne. Aber mit Mikrofon vor der Nase im Studio ist das noch einmal eine andere Umgebung.
Das glaube ich. Jetzt sind Sie, wie ich gesagt habe, sehr viel unterwegs, ja, waren schon in sehr vielen Ländern. Aber Sie sind ja in Wien geboren und ich finde ja immer, dass es so ist, wenn man viel auf Reisen ist und dann kommt man wieder zurück in die Heimatstadt, dass man dann durchaus auch ein bisschen einen anderen Blick auf die eigene Stadt hat. Wie ist es denn bei Ihnen? Kommen Sie gern immer wieder zurück nach Wien und was bedeutet Ihnen Wien?
Ich komme gerne wieder nach Wien. Also wenn man so viel unterwegs ist, viele andere Länder, andere Städte kennenlernt, man lernt auch schätzen, ist mir lange Zeit nicht bewusst gewesen, wie schön eigentlich Wien ist. Mhm. Ich habe da auf meiner Homepage auch eine Serie über die Wiener Lobau draufstehen. Mhm. Meine Wohngegend, die Bilder sind alle im Umkreis einer halben Stunde von meiner Wohnung entstanden. Mhm. Allerdings, wenn ich zu lange hier bin, dann wäre ich unruhig. Dann muss ich wieder weg. Dann habe ich die Vorteile, gute Freunde, gutes Essen, sehr bald satt.
Ja.
Und ich wäre so unleidlich, so leicht gereizt, empfindlich gegenüber
Kleinigkeiten. Dann müssen Sie wieder raus aus Wien.
Weil auf Reisen ist das Leben halt schon irgendwo intensiver. Ich bin auf Reisen mehr da. Also die Gefahren, die Sensationen der großen, weiten Welt fokussieren mich einfach auf den Augenblick. Mhm. Und es lebt sich nicht nur besser im Augenblick, es lebt sich eigentlich überhaupt nur im Augenblick.
Über all das werden wir in der kommenden Stunde noch plaudern. Ich habe jetzt zu Beginn einen Titel ausgesucht, weil Sie ja Wiener sind, der ja Wien im Mittelpunkt hat. Das ist Billy Joel mit Vienna. Ein Titel, ich finde, der wunderbar passt auch zu diesem Zurückkommen, aber eben auch zu dieser wundervollen Stadt. Und den hören wir uns jetzt an.
You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time, although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you?
Ein Radio Wien Talk aus dem Studio ist das heute mit dem Reisefotografen Harald Schaffer. Es ist ja durchaus ein ungewöhnlicher Beruf und man kann sagen, dass bei Ihnen es auch nicht so diesen direkten Weg zum Reisefotografen gegeben hat. Sie haben nach der Schule zunächst einmal Jus studiert, sind dann auf Geografie umgestiegen und sind dann immer wieder auf Reisen gegangen, weil damals offenbar auch schon diese Faszination sehr groß war.
Also wenn ich heute Leuten erzähle, ich habe Jus studiert, die das nicht wissen, die sind vollkommen erstaunt. Aber ich habe damals von zu Hause, vor allem von meinem Vater, die Vorstellung übernommen gehabt, das ist ein guter Beruf, damit kann man gut Geld verdienen. Und wie gesagt, ich habe auch so ein bisschen das Bild von einem amerikanischen Anwalt im Kopf gehabt.
Echt? Ja, okay.
Der so leidenschaftliche Plädoyers vor Gericht hält. Ich habe das Jus-Studium über 3 Jahre lang gemacht, weil ich einfach nicht gewusst habe, was ich sonst machen hätte sollen. Und meine Eltern haben sich von mir erwartet, jetzt hat er es angefangen, jetzt wird
soll
er halt weitermachen.
Genau. Aber dann kam die Geografie.
Dann kam noch die Geografie, die war besser, aber ich muss einfach raus und muss meine Geschichten erleben. Ich habe daher immer neben dem Studium auch gearbeitet und habe mein Geld immer gnadenlos in Reisen investiert. Und beim Reisen ist dann die Leidenschaft zum Fotografieren entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, die Fotografie ist die Sprache, mit der ich am besten von meinen Reisen erzählen kann. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Vorträge über meine Reisen zu halten, zunächst im kleinen Rahmen für Freunde und Bekannte. Und das ist dann so langsam größer geworden. Und mein erstes großes Vortragsprojekt, wo ich das erstmals öffentlich gemacht habe, das war dann Ladakh, also der indische Himalaya. Da war ich damals 3-mal hintereinander dort, jeweils ungefähr 3 Monate. Also die Gegend der Himalaya hat mich total gepackt gehabt. Und darüber habe ich dann einen Vortrag zusammengestellt. Später habe ich dann auch einen Bildband über Ladakh rausgebracht und damit habe ich mich dann bei Vortragsveranstaltern beworben.
Jetzt ist das Reisen das eine, die Fotografie das andere. Sie sind vor kurzem 41 Jahre alt geworden. Nochmal zurückkommend auf das, und Sie haben selber den Begriff gewählt, die Leidenschaft der Fotografie. Was ist denn das Faszinierende für Sie persönlich daran? Was macht denn ein Foto aus? Viele sagen ja, es ist dieser eine Moment, den man festhält. Was ist es für Sie?
Es ist der eine Moment, der mir ein Gefühl für die Situation, für den Menschen, für die Landschaft gibt. Also es gilt ein Satz von Henri Cartier-Bresson, Mitbegründer von Magnum, der bekannten Fotoagentur, ganz bekannter Fotojournalist, der gesagt hat, seine Leidenschaft gilt nicht der Fotografie an sich, sondern dem Leben. Und so ist es bei mir auch. Also ich habe schon gesagt, Fotografie ist die Sprache für mich, mit der ich einfach was erzählen kann, was mich packt. Also wenn mich nichts packt, dann komme ich auch nicht auf die Idee, die Kamera in die Hand zu nehmen. Ich wundere mich immer über Leute, die ganze Zeit mit ihrem Smartphone durch die Gegend laufen und jeden Scheiß fotografieren. Ihre Cremeschnitte, die sie gerade gegessen haben.
Ja, weil es ja so leicht ist, man drückt einfach drauf.
Ja, ne? Und dann wird die Cremeschnitte auf Instagram gestellt. Schau her, ich habe jetzt eine Cremeschnitte gegessen. Mhm. Wen interessiert das bitte?
Das ist für Sie als Reisefotograf natürlich absurd. Da kann ich mir vorstellen,
noch dass... Noch einmal, ja. Cartier Bresson, ein gutes Foto ist eines, das man länger als eine Sekunde anschaut. Mhm. Also die meisten Fotos auf Instagram, die scrollen wir eigentlich durch, ohne dass sie uns berühren.
Mhm. Jetzt sind Sie seit 10 Jahren, kann man sagen, so weit selbstständig, dass Sie von der Fotografie leben können auch. Ich kann mir ja vorstellen, dass gerade wenn man auch noch relativ jung ist und mit 28, Sie haben vorhin die Vorträge angesprochen, haben Sie ja begonnen, auch Vorträge zu halten, dass das ja so ein Gesamtpaket ist, nicht? Also die Reisen, die Fotos und dann die Vorträge, dann kommen auch noch Bücher und so weiter dazu. Aber wie ist denn das so diese Verbindung zwischen den Bildern einerseits und den Vorträgen andererseits? Was ist da für Sie spannend?
Also so ein Vortrag besteht natürlich nicht nur aus den Fotos, sondern da gibt's mich, der vorne steht, der seine Geschichte erzählt. Und worum es eigentlich immer geht, ist, die Leute mitzunehmen auf die Reise und sie sozusagen die Reise im Kopf miterleben zu lassen.
Und wie kann man sich das Publikum vorstellen? Weil also für mich, wenn ich so lese Vorträge eben eines Reisefotografens, da kommt immer noch so dieses alte Bild der Dia-Vorträge
in den Kopf. Da bist du nicht der Einzige. Also das vor allem bei jüngeren Leuten, wenn ich da sage, ich halte Reisevorträge, viele kennen es überhaupt nicht und dann klingt das, kommt genau das, so verstaubt,
ja,
nach Bilder vom letzten Familienurlaub, genau. Papa in Badehose und so.
Aber das ist ganz anders in Wahrheit.
Die professionellen Vorträge, die ich und meine Kollegen machen, die haben damit überhaupt nichts zu tun.
Wenn man jetzt so in einer Situation wie Sie ist, als Reisefotograf in einem fernen Land, in einer besonderen Situation, Sie machen da jetzt Fotos, haben Sie denn da schon im Kopf, wie zum Beispiel ein Vortrag dann darüber sein könnte? Oder sind das wirklich so zwei ganz unterschiedliche Ebenen?
Also ich habe Ideen für Geschichten im Kopf, ich habe Regionen im Kopf, wo ich hin möchte. Also es ist schon wichtig, wenn man sieht ja immer nur das, was man weiß. Also es ist immer gut, wenn man in dem Thema drin ist, wenn man sich ein bisschen in der Kultur auskennt, wenn man ein bisschen was über die Geschichte weiß. Weil nur dann findet man Motive, dann kann man auf den Punkt fotografieren. Aber den Vortrag habe ich nicht im Kopf. Das wäre auch gefährlich, weil ich glaube, wenn Reisen einen Sinn haben soll, wenn man davon was mitnehmen will und man nicht nur zur Erholung reist, dann muss man, glaube ich, auch offen sein, sich bereit sein, auf Dinge einzulassen und versuchen, nicht alles gleich zu bewerten. Sondern zunächst einmal nur beobachten und die Bewertung kommt dann erst später. Und also der Vortrag entsteht dann eigentlich erst danach.
In einem Ihrer Vorträge haben Sie das Wechselbad der Gefühle beschrieben, das Sie zum Beispiel in Äthiopien erlebt haben, nämlich zwischen der Faszination für die Schönheit des Landes und aber auch der Frustration über bestimmte negative Aspekte. Können Sie da uns genauer sagen, was Sie mit dieser Zwiespältigkeit meinen?
Also es gibt überall auf der Welt Licht und Schatten und so Reisevorträge, die nur auf schöne Welt machen, die haben wenig mit der Realität zu tun. Und Äthiopien war da einerseits natürlich schön, aber da gab es auch wirklich, wirklich aufreibende Momente. Das hat gleich am dritten Tag begonnen. Da bin ich nämlich verhaftet worden. Wegen Drogenkonsum. Kiffen.
Okay.
Ich habe bei einem Café am Straßenrand so einen Rastertypen mit Dreadlocks kennengelernt und der hat mich eingeladen, ich soll mit ihm mitkommen in seine Wohnung, was rauchen, dort hat er gutes Gras. Ich habe mir dann nichts dabei gedacht, ich habe da keine Gefahr gewittert und bin halt mit ihm mitgegangen. Selbstverständlich nur aus Recherchegründen. Es gibt in Äthiopien eine große Rastergemeinde und über die wollte ich eine Fotogeschichte machen und habe mir da Kontakte erhofft, erste Eindrücke. Sonst wäre ich nie mit ihm mitgegangen. Die Wohnung war dann genau das, was ich mir vorgestellt habe. Das war eine Rasterwohnung wie aus dem Bilderbuch. Rot-grün-gelb dekoriert, Bob Marley-Bilder an den Wänden, zwei andere Rasters, mit denen er zusammen gewohnt hat, sind auf einer Couch herumgelungert. Ja, und dann hat er mir auch einen Joint gedreht und dann hat's keine 2 Minuten, glaube ich, gedauert und die Polizei ist vor der Tür gestanden.
Okay.
Die Polizisten waren 2 Polizisten, sind dann in die Wohnung gestürmt. Das Merkwürdige war, die haben sich aber nur für mich interessiert und überhaupt nicht für die 3 Rasters.
Mhm.
Die waren ihnen vollkommen egal. Sie haben dann nur mich abgeführt und nur mich zur Polizeistation gebracht.
Mhm.
Die Rasters habe ich danach nie wieder gesehen.
Mhm. Und Sie glauben, das war irgendwie inszeniert oder irgendwie also vorbereitet?
Jeden, der einigermaßen mitdenkt, hätte das spätestens an der Stelle klar sein müssen.
Mhm.
Ich habe zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts gecheckt.
Mhm.
Mich haben die Polizisten dann einmal in einen kahlen, dunklen Raum gesetzt und haben mich dort warten lassen. Ich weiß nicht, wie lange, ich habe mein Zeitgefühl verloren. Und da habe ich dann wirklich meine Nerven weggeschmissen.
Mhm,
also,
glaube ich,
die Gedanken im Kreis gedreht. Wie komme ich da jetzt wieder raus aus der Situation?
Mhm. Und wie sind Sie rausgekommen?
Ja, irgendwann ist dann einer der beiden Polizisten gekommen und hat angefangen, mich zu verhören.
Mhm.
Also verhören ist der falsche Ausdruck. Der hat mich mit Vorwürfen überschüttet.
Mhm.
Mitgliedschaft in einem Drogenkartell, zumindest 20 Jahre Gefängnis.
Mhm.
Mich hat er überhaupt nicht zu Wort kommen lassen.
Okay.
Und es wäre eigentlich auch egal gewesen, was ich darauf gesagt hätte. Seine Vorwürfe sind einfach immer wilder und immer abstruser geworden.
Mhm.
Und da habe ich es dann gecheckt, was er von mir will, nämlich Hush Money.
Mhm.
Und jetzt glauben Sie nicht, der wäre mit einem Trinkgeld zufrieden gewesen. Der hat $800 von mir verlangt.
Wow, also quasi Bestechung.
Ja, das ist für ihn wahrscheinlich der dreifache Monatslohn oder so.
Ja.
Vielleicht hätte ich ihn runterhandeln können, wahrscheinlich sogar, aber die Nerven habe ich in der Situation nicht gehabt.
Das heißt, Sie haben das gezahlt?
Ich habe das gezahlt, ja. Und ja, wie ich dann wieder draußen war aus der Polizeistation, da habe ich dann endlich den Trick gecheckt, auf den ich da reingefallen bin.
Und haben Sie da Fotos auch gemacht oder durften Sie die behalten?
In der Situation habe ich nicht fotografiert,
aber da,
nein.
Als Sie noch nicht wussten, was da los ist, als Sie noch in der Wohnung waren und sozusagen dieses Setting gesehen haben?
Da habe ich auch noch nicht fotografiert. Ich hatte das dann vor, aber da bin ich nicht dazu gekommen.
Weil es so schnell
da war die Polizei da.
Okay.
Radio Wien. Can you hear me calling out your name?
Interessante Menschen, interessante Themen.
Das ist der Radio Wien Talk aus dem Studio. Gastgeberin ist Jasmin Dolati.
Sonntagmittag ist es. Herzlich willkommen zu einem Talk aus dem Studio. Heute zu Gast ist der Wiener Reisefotograf und Autor Harald Schaffer. Herr Schaffer, wie bereiten Sie sich denn eigentlich auf eine Reise vor? Und ich meine das jetzt so ziemlich auf allen Ebenen, aber vor allem natürlich auf der fotografischen und sehr relevant natürlich auch auf der kulturellen Ebene. Denn da haben Sie ja so viele Menschen in den unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Kulturen. Und da muss man ja sicher auch einiges vorher schon wissen.
Wie gesagt, je mehr man weiß, desto besser werden auch die Fotos. Desto bewusster kann man wahrnehmen, desto bewusster kann man fotografieren. Also ich versuche alles aufzusaugen, was irgendwie mit dem Land, mit dem Thema zu tun hat, Ideen für Geschichten zu sammeln. Und dann habe ich so einen groben Plan im Kopf, wo ich hinfahre, was Themen für Geschichten, für Reportagen sein könnten. Mhm. Manchmal stolper ich dann aber auch auf Reisen auf was drüber und es ergibt sich was Spontanes. Also das geht dann manchmal in eine ganz andere Richtung, als ich mir vorgestellt habe.
Aber haben Sie da so einen Plan, wo Sie genau auflisten, wann Sie was machen wollen, oder kommt das einfach dann in der Reise auch? Also es ist ja, das eine ist die Vorbereitung und das andere ist dann das, was dann dort passiert, nehme ich an.
Also mach einen Plan, mach einen zweiten Plan, funktionieren tun beide nicht. Ja. Ich war ja jetzt lange in Indien unterwegs, ja. Fast ein Jahr, und da hatte ich ursprünglich den Plan, dass ich den ersten Teil meiner Reise dem Ganges folge. Ich habe bei der Quelle begonnen und auf halbem Weg in Varanasi habe ich dann WO gegeben, weil da war ich schon 3 Monate unterwegs. Und Indien ist wunderschön, aber Indien ist ja auch irrsinnig aufreibend. Ja, ja. Der Lärm, der Dreck, die Bettler. Und Varanasi, Hauptstadt des Todes, ist absolutes Hardcore-Indien. Nachdem ich dort fast 2 Wochen verbracht habe, war ich dann wirklich ziemlich geschlaucht. Und da waren dann die Zugtickets weiter nach Kalkutta alle ausgebucht. Und ich habe das als Wink genommen und habe beschlossen, ich fliege nach Goa. Da kann ich Pause von Indien machen, ohne dass ich heimfahre. Kalkutta dann jetzt viel später nachgeholt. Also die Pläne ändern sich dann auch immer wieder.
Ja.
Die Pause machen in Goa hat allerdings nicht ganz funktioniert. Goa ist ja Hippie-Legende. Ich habe mir vorgestellt, da wohnt neben mir in meinem Hotel der Dobrauchende Althippie und man kann zusammen Gitarre spielen und er erzählt mir von den guten alten Zeiten. Nichts da. Also Goa ist das Mallorca der Inder geworden. Da steht am Strand eine Bar neben der anderen und aus jeder dröhnt Musik in Tornado-Lautstärke. Okay. Also ich habe dann auch bald von Goa die Flucht ergriffen.
Okay, es war Ihnen zu touristisch auch oder zu inszeniert?
Ja, also ich zum Pause machen, es waren einfach Inder, Lärm, wieder laut. Also es war knapp vor Weihnachten, da ist Hochsaison in Indien, da reisen die Inder alle und es explodieren überall die Preise, die Zugtickets sind alle ausgebucht und ich habe nicht so recht gewusst, wohin, und habe mich dann in ein Vipassana Center zurückgezogen. Also und habe dort einen Meditationskurs gemacht, 10 Tage.
Um auch ein bisschen wieder runterzukommen.
Und habe Weihnachten damit dann verbracht, dass ich nichts anderes gemacht habe, als meinen Atem zu beobachten.
Ja, auch mal schön. Also das ist ein anderes Weihnachten sozusagen. Man sagt ja immer, wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen und erleben. Aber es kann natürlich auch einiges schief gehen. Jetzt haben wir schon gehört, die Äthiopien-Geschichte. Aber was...
Das sind meistens gute Geschichten,
wenn es schief geht. Es sind meistens gute Geschichten, an die man sich auch erinnert.
Ist vielleicht scheiße in dem Moment, wo man drinnen steckt. Aber im Nachhinein zum Erzählen ist es gut. Und man zehrt häufig auch davon.
Ja, das glaube ich.
Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Antrieb für mich. Ich will mir, wenn ich irgendwann alt bin und da liege, nie sagen müssen, hättest du nur. Also ich glaube, das ist einer der fiesesten Gedanken, die man haben kann, wenn man irgendwann mit 80 oder 90 da liegt.
Ja, also Sie haben ein schönes Motiv, das ja nicht nur dahinter ist, sondern das auch ganz offensichtlich ist. Aber was waren denn auch so herausfordernde Momente auf Ihren Reisen und wie haben Sie die gemeistert? Lassen Sie uns doch noch ein bisschen in Ihre Reisewelt eintauchen.
Also das Aufregendste ist eigentlich immer das Fortfahren. Also obwohl ich so viel reise, bin ich vor jeder großen Reise immer noch aufgeregt.
Das ist schön.
Oder zumindest so ein Unbehagen, weil es halt doch immer ein Aufbruch ins Ungewisse ist.
Ja, klar.
Jedenfalls, wenn man reisen als Eintauch in eine wirklich fremde.
Aber es ist auch ein gutes Gefühl, oder? Es ist jetzt nicht nur ein, ich habe Angst, sondern sicher auch ein...
Ja, genau. Auf der anderen Seite bin ich eben auch neugierig.
Ja.
Und bisher war meine Neugierde zum Glück immer stärker als meine Ängste. Und ich habe mich davon nicht abhalten lassen. Und meistens entpuppen sich die Ängste ja eher als irgendeine ein Scheiß, irgendeine Kleinigkeit, die man sich halt davor zusammenfantasiert hat. Und vor allem ist das, wovor man sich da vor der Reise gefürchtet hat, meistens nicht das, was dann wirklich passiert.
Ja, genau. Da gab ganz was anderes dann oft.
Also, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, das ist auch die erste Geschichte in meinem Hoppala-Buch, die Kea-Geschichte. Auch wieder zu Weihnachten. Das war auf Neuseeland vor mittlerweile 20 Jahren. Meine erste wirklich große Reise. Da habe ich zu Weihnachten auf einem Pass im Mount Esbrink Nationalpark gecampt, auf fast 3000 Metern Höhe, weil ich mir die Weihnachtsfeier in der Jugendherberge ersparen wollte. Habe mir erhofft, dass ich da gute Aussicht habe, schöne Sonnenuntergangsfotos machen kann. Nichts. Es war grau in grau und kalt wie an einem Novembertag in Europa. Weil an sich ist ja Sommer zu Weihnachten auf Neuseeland.
Ja. Yeah.
Und in der Nacht auf dem Pass, also in der Nacht vom 24. zum 25. Dezember, sind dann meine Wanderschuhe gestohlen worden.
Ja.
Es gab auf dem Pass weit und breit keinen Menschen, sondern der Täter war ein Vogel.
Ja.
Ein Kea. Das sind graugrüne Vögel, nur 50 Zentimeter groß ungefähr, gehören zur Familie der Papageien. Glaubt man kaum, wenn man die sieht, weil die sind total hässlich und farblos. Aber sie gehören zu den Papageien.
Und das klauen ist, gerne offenbar. Aber der hat wirklich die kompletten beiden Wanderschuhe mitgenommen.
Ich hätte es auch nicht geglaubt. Sie sind bekannt dafür, dass sie sehr neugierig sind. Und ich habe auch gewusst, dass sie immer wieder mit den Schneebeln die Gummidichtungen von Autos zerstören. Also die sind durchaus gefürchtet. Aber dass der meine schweren Bergschuhe entführt, das war für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Weil es war so. Ich bin dann trotzdem da oben auf 3000 Metern Höhe ohne Schuhe.
Ja, eben, aber was haben Sie dann gemacht?
Ja, mir ist nichts anderes übrig geblieben, als dann barfuß oder nur mit meinen Socken den Abstieg anzutreten.
Unglaublich.
Über Schneefelder und Geröllhalden. Dabei ist in der Tourenbeschreibung ausdrücklich gestanden, dass gutes Schuhwerk unabdingbar ist.
Unglaublich. Und ist so das Learning jetzt, dass Sie beim nächsten Mal ein Ersatzpaar mitnehmen?
Also, wenn man da alles auf den Pass raufschleppt, über 1000 Höhenmeter, dann nimmt man kein zweites Paar Bergschuhe mit.
Genau. Und wahrscheinlich gibt es auch so eine Situation nicht ein zweites Mal.
Sowas passiert auch nicht noch ein zweites Mal.
Aber was für eine Geschichte, oder?
Das ist unglaublich. Das ist so ziemlich das Skurrilste, was mir auf Reisen passiert ist. Das war auch der Aufhänger, dass ich dann meine Reisehopperlas geschrieben habe. Ich habe immer schon ganz gerne von meinen Hopperlas erzählt. Und meine Freunde haben da immer gelacht, auch gespottet. Aber das ist okay, weil ich ja auch weiß, wie es gemeint ist. Und da hat dann einmal ein Freund gemeint, und nach der Kea-Geschichte, du musst unbedingt ein Buch über deine Reise Hoppala schreiben.
Das
wird
war's dann.
Ganz sicher ein Bestseller.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es ein Bestseller wird, aber so ist diese Idee entstanden.
Kommen wir zur Musik. Radio Wien ist ja ein Sender, der viel Musik spielt. Sie haben auf Ihrer Lieblingsliste den Leonard Cohen mit einem besonderen Song. Warum gerade Leonard Cohen? Was bedeutet Leonard Cohen für Sie?
Also ich mag Leonard Cohen vor allem wegen seiner Texte. Wenn ich Musik höre, dann höre ich meistens wirklich nur Musik und mache nebenbei nichts anderes. Und dadurch höre ich immer auch sehr bewusst auf die Texte. Also das machen, glaube ich, nur sehr wenige Leute, dass sie so konzentriert Musik hören wie ich. Aber ich glaube, gerade bei Leonard Cohen lohnt sich das. Weil seine Texte sind ja unglaublich philosophisch. Da ist ja ganz viel drin, wenn man da genau hinhört. Halleluja, das ist ja ein ständiger Wechsel zwischen Gottes Lob und Anklage. David play the secret chord, but you don't care for music, do you? Das ist ja enorm vorwurfsvoll, enorm anklagend. Und dieses Suchende, dieses Zweifelnde, dieses gebrochene Halleluja, das ist was ich durchaus gemeinsam habe mit Leonard Cohen. Da kann ich durchaus andocken an dem Gefühl.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.
Hallelujah.
der Sonntag auf Radio Wien mit einem Talk aus dem Studio.
Sonntagmittag ist es im Radio Wien Studio der Reisefotograf Harald Schaffer. Er hat vorhin schon gesagt, dass er gerne auch ein bisschen so dahinter schaut und die Neugierde auch ein Thema ist für ihn. Ich denke mir auch, dass Sie als Reisefotograf ja durchaus so alle Sinne im Mittelpunkt haben müssen. Sie müssen natürlich in erster Linie sehen, weil Sie ja auch die Fotos machen. Sie müssen aber auch hören, Sie müssen riechen, Sie müssen denken, Sie müssen fühlen. Also Sie haben ja eigentlich quasi alle Sinne parat, die im Hier und Jetzt notwendig sind. Wie geht es Ihnen da so in diesem Moment? Sind Sie da wirklich, wenn Sie gerade auch die Fotos machen, so wirklich ganz, ganz fest in dieser Situation, in dieser einen Situation mit all Ihren Sinnen?
Absolut, ja. Also ich habe vorher schon gesagt, das macht das Leben auf Reise einfach viel intensiver. Das Reisen fokussiert dich wirklich auf den Augenblick. Zu Hause habe ich das viel weniger, da bin ich viel mehr damit beschäftigt, mir Sorgen über die Zukunft zu machen, mich über die Vergangenheit zu ärgern, wie wahrscheinlich viele von uns. Und auf Reisen sind viele der Probleme, die ich zu Hause habe, sind dadurch auf Reisen einfach weg. Also das relativiert einfach auch vieles. Und du nimmst natürlich, das sagen Sie richtig, man nimmt auch als Fotograf mit allen Sinnen wahr. Und die Kunst ist es, also bei einem guten Foto kriegst du ein Gefühl dafür, wie hat das gerochen. Da spürst du dann auch die Hitze und so. Das rauszuarbeiten durch Details, das ist auch die Kunst eines guten Fotos.
Ja, und ich denke, das wird sich ja auch dann in Ihren Vorträgen widerspiegeln, weil diese Gefühle, die ja mit dem Foto auch verbunden sind, die haben ja auch nochmal eine eigene Aussage, denke ich mir.
Ja, beim Vortrag kommt dann natürlich auch das dazu, was ich erzähle, wie ich es erzähle. Ja. Teilweise untermale ich die Bilder dann auch mit Musik. Das kann ganz stark Emotionen transportieren.
Jetzt muss ich Sie fragen als Fotograf. Jetzt leben wir in unserer digitalen Welt meistens mit dem Handy, das ja so viele verschiedene Funktionen erfüllt. Und natürlich sind da auch gute Kameras drauf, zumindest für uns normale Menschen, die keine Fotografen sind. Und wir tendieren ja auch dazu, eigentlich von allem und nichts, sage ich jetzt mal so salopp, ein Foto zu machen. Wenn man sich, ich habe nämlich auch in der Vorbereitung auf unsere Sendung geschaut, wie viele Fotos ich alleine in den letzten 2 Jahren gemacht habe. Und da sind Tausende in meinem Speicher drinnen. Und das sind natürlich einfach auch oft, ja, früher hat man gesagt, ein Schnappschuss, einfach in dem Moment, wo man jetzt ein Foto macht oder von einer Veranstaltung oder einen schönen Sonnenuntergang oder Aufgang oder was auch immer. Aber für Sie als Fotograf, wie ist denn das so in dieser heutigen digitalen Ära, diese Hülle und Fülle von verschiedenen Bildern, die wir produzieren, hat das überhaupt eine Bedeutung aus Ihrer Sicht?
Wir hatten schon den Satz, ein gutes Foto ist eines, das man länger als eine Sekunde anschaut. Also ich fotografiere gar nicht so viel. Und ein gutes Foto, das ist schon eine aufwendige Angelegenheit. Das ist nicht so ein aus der Hüfte gemachter Schnappschuss. Auch bei Reportagefotos, da sieht's manchmal so aus. Aber ein gutes Foto beginnt eigentlich lange, bevor ich die Kamera in die Hand nehme. Also bevor ich zu fotografieren anfange, recherchiere ich einmal über das Thema. Weil nur wenn ich im Thema drinnen bin, wenn ich was weiß über das Thema, kann ich wirklich Motive finden und bewusst auf den Punkt fotografieren. Wenn ich eine Reportage fotografiere, wo ich einen Protagonisten habe, den ich mit meiner Kamera begleite, zum Beispiel eine Nomadenfamilie im Himalaya oder Rastas in Äthiopien, dann muss ich die Protagonisten mal finden und die überzeugen, dass sie bereit sind, sich fotografieren zu lassen. Ja. Das ist ja nicht immer ganz leicht. Ja, klar. Das brauche ich Ihnen als Journalistin nicht zu sagen. Und dann gilt's so, die Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, damit der andere mich mit meiner Kamera vergisst, weil sonst kriege ich ja nur einen Kamerakringsack.
Genau, ja.
Also ich will, dass mich da andere vergisst und ich der unbeobachtete Beobachter sein kann. Also der dann so wie ein Möbelstück eingebaut in der Ecke steht und einfach nur beobachtet. Ja, und dann heißt es natürlich Geduld.
Ja.
Also dann heißt warten auf den richtigen Moment, auf den Moment, wo alles passt.
Wo alles passt,
jeder da steht, wo er stehen soll, die Mimik passt, die Interaktion passt. Und das ist enorm anstrengend, weil da musst du ja ständig voll konzentriert sein.
Ja, klar.
Und es kann natürlich auch passieren, dass der Moment überhaupt nicht kommt.
Ja, das ist gar nicht stattfindet.
Aber wenn es dann passiert und du weißt, genau das ist es, das ist das Foto, das ich machen wollte. Also das ist besser als alles andere.
Aber Sie sagen auch, dass Sie gerade beim Fotografieren und auf Reisen auch viele Dinge tun, die Sie eigentlich sonst nicht tun würden, wenn Sie nur zum Vergnügen reisen würden, weil Sie dann eben diesen Moment auch des besonderen Fotos, des besonderen Moments einfangen wollen. Was sind das so für Dinge, die Sie da eigentlich nicht machen würden, wenn Sie nicht auf der Suche nach dem guten Foto wären?
Ich würde wahrscheinlich nicht bei Minusgraden um 4 in der Früh aus dem Schlafsack kriechen und auf einen Pass rauflaufen, damit ich bei gutem Licht fotografieren kann.
Ja.
Ich wäre dann wahrscheinlich auch nicht in Melilla, der spanischen Enklave, vor Marokko umhergeirrt von einem Informanten zum nächsten, um dann ein Camp von Flüchtlingen zu finden, wo sie sich im Wald verstecken, bevor sie über den Grenzzaun nach Spanien klettern. Also sowas machst du nicht nur zu deinem Vergnügen. Aber ich habe dann im Endeffekt einen von ihnen interviewen können und das war ein sehr, sehr berührendes Gespräch. Mohammed aus Guinea, 18 Jahre alt, der mir gesagt hat, dass er es eigentlich bedauert, sich auf den Weg gemacht zu haben. Aber er sagt, er kann jetzt nicht zurück mehr, weil sich einfach seine Eltern, seine Familie erwarten, dass er weitermacht. Das hat mich damals sehr berührt. Sowas ist natürlich anstrengend und das machst du nicht nur zu deinem Vergnügen. Aber es macht das Reisen auch intensiver. Und ich könnte es mir mittlerweile eigentlich auch gar nicht mehr vorstellen, nur zu meinem Vergnügen zu reisen.
Das glaube ich.
Ohne dass ich ein Projekt habe, an dem für das ich fotografiere, Geschichten suche. Das wäre ein völlig anderes Reisen. Das wäre irgendwo unbefriedigend.
Sonntagmittag ist es und bei mir zu Gast im Radio Wien Talk aus dem Studio ist Harald Schaffer. Er ist Reisefotograf und wir haben schon viel über seine Erfahrungen und Erlebnisse gesprochen und er hat uns auch schon von einigen Hoppalas, aber auch herausfordernden Momenten erzählt, wo es wirklich sehr schwierig war für ihn, aus diesen jeweiligen Situationen wieder rauszukommen. Ich habe und hatte immer den Eindruck, als ich mich so auch mit ihrer Biografie und ihnen als Person beschäftigt habe, dass Sie ein absoluter Abenteurer sind. Sie sagen aber, Sie sind es nicht. Warum?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich nie als Abenteurer gefühlt. Also das größte Abenteuer ist es für mich immer, wenn ich auf Reisen ein Auto miete und selber fahren muss. In Indien, in Afrika mietet man Autos meistens mit Fahrer. Aber wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo das nicht geht und ich selber fahren muss, ist das eine absolute Katastrophe. Mhm. Und der Straßenverkehr ist was auf Reisen überhaupt total unterschätzt wird. Wir fürchten uns immer auf Reisen vor Krankheiten, vor wilden Tieren, Straßenräubern, Polizisten und anderen bewaffneten Kriminellen. Aber das Gefährlichste ist der Straßenverkehr. Also afrikanische Busfahrer sind gemeingefährlich. Mhm. Die sind überzeugt, jeder, der ihnen beim Überholen entgegenkommt, muss in den Straßengraben ausweichen. Und wenn er das nicht macht, dann rast man halt aufeinander zu. Und wem zuerst die Nerven durchgehen, der hat verloren. Mhm. Also ich mache auf Reisen natürlich schon Dinge, die vielleicht ein bisschen gefährlich sind. Mhm. Ich habe mehrere 6000 Meter hohe Berge bestiegen. Ich war im Winter in Ladakh, im indischen Himalaya, bin ich eine Woche lang über einen gefrorenen Fluss gewandert, wo du auf keinen Fall einbrechen darfst. Ich bin in Äthiopien auch einmal verhaftet worden, habe ich ja erzählt. Mhm. Und das hätte natürlich, wenn man dann den falschen Beamten gerät, anders auch ausgehen können.
Ja, klar.
Und das afrikanische Gefängnisse sind kein Spaß.
Nein, ja.
Aber ich suche das Abenteuer nicht. Es passiert mir nur manchmal, dass ich in gefährliche oder sagen wir heikle Situationen reingerate. Und das Interessante dran ist, obwohl ich das Abenteuer nicht suche, wenn ich da heil wieder draußen bin aus der gefährlichen Situation, das ist so ein gutes Gefühl. Also da bist du der Größte.
Mhm. Also Churchill-Zitat.
Es gibt nichts Schöneres, als beschossen und nicht getroffen zu werden. Also ich kann das schon nachvollziehen, was Abenteurer treibt, aber das bin nicht ich. Ich bin eigentlich ein sehr ängstlicher, ein sehr vorsichtiger Mensch. Mhm. Aber ich will halt auf der anderen Seite heiklen Situationen, Gefahren auch nicht prinzipiell aus dem Weg gehen.
Also ich merke mir so von Ihrer Geschichte den Satz, ich bin kein Abenteurer, aber es passiert mir immer wieder einmal. Das finde ich fast all das, was Sie jetzt gesagt haben, auch sehr gut zusammen. Ich muss Sie gegen Ende...
Also mir hat einmal ein Bergführer gesagt, no risk, no fun, no limit, no life. Mhm. Und das Motto, das gilt, glaube ich, nicht nur in den Bergen, das gilt generell fürs Leben. Also wenn man alles dem Ziel der Sicherheit unterordnet, dann schafft man letztlich das Leben ab. Dann bist du lebendig tot. Sondern das Leben an sich ist ein Risiko.
Ich muss Sie gegen Ende der Sendung noch fragen, was denn auf Ihrem Reiseplan noch alles oben steht. Was haben Sie denn demnächst geplant oder heuer noch geplant?
Soll ich die Frage wirklich beantworten? Ich rede ungern über unfertige Projekte, weil ich mir nie sicher bin, ob ich es hinkriege. Und das wird dann peinlich, wenn ich es nicht
Dann frage ich anders. Aber welche Lieblingsländer oder welche interessanten Länder würden Sie denn noch bereisen wollen?
Sei es drum. Es macht ja auch Druck und das ist ja auch Motivation. Hat bei meinem Hoppala-Buch auch funktioniert. Das hätte ich nie fertig geschrieben, wenn mich nicht Freunde in die Pflicht genommen hätten. Sei kein Feigling, kneif nicht, du kannst das. Also eine Idee, die ich schon länger mit mir herumtrage und die ich jetzt dann irgendwann einmal umsetzen möchte, ist, ich will Overland nach Indien reisen. Mhm. Also durch die Türkei, durch den Iran, durch Afghanistan, durch Pakistan und dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr am Ganges ankommen.
Mhm. Gut, dann haben Sie uns das jetzt verraten. Vielen Dank. Ich werde Sie dann fragen,
jetzt
wenn Sie wieder zurückkommen.
Durchziehen.
Genau, jetzt müssen Sie es auch durchziehen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles, alles Gute. Viel spannende Erlebnisse und Erfahrungen, möglichst wenig Gefahr, aber trotzdem gute Geschichten, wie wir heute erfahren haben, die auch länger da sind, an die Sie sich erinnern können, die Sie auch mit den anderen teilen können. Und ich sage ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute im Radio Wien Studio waren bei mir.
Danke Ihnen für die Einladung.
Das war ein Radio Wien Talk aus dem Studio. Geführt von Programmchefin Jasmin Dolati.
Nachhören können Sie diese Sendung auf sound.orf.at.
Verbringen Sie auch weiterhin einen angenehmen Sonntag mit Radio Wien und einfach guter Musik.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll live. Babe. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars.
Der Stadt. ORF Radio Wien. Die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
Das Erdbeben in Südostasien ist die schwerste Katastrophe seit Jahrzehnten, so das Rote Kreuz. Kultur und Naherholung, die Zukunft des Otto-Wagner-Areals in Penzing und das Wiener Wetter am Nachmittag lockert es zunehmend auf. Mein Name ist Werner Trinke. Einen schönen Nachmittag. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien steigt die Zahl der Opfer immer weiter an. Besonders betroffen ist Myanmar. Das Rote Kreuz spricht bereits von der schwersten Katastrophe in der Region seit Jahrzehnten. Markus Müller berichtet.
In der Hauptstadt Naypyidaw laufen bereits die Aufräumarbeiten. In viele ländliche Regionen konnten die Helfer aber noch nicht einmal in die Unglücksgebiete vordringen. Strom, Handy, Internetverbindung, Wasserversorgung – alles sei ausgefallen, sagt Marie Maurik vom Internationalen Komitee des Roten Kreuz. Es sei ein Ausmaß an Zerstörung, das es in Asien seit einem Jahrhundert nicht mehr gegeben habe. Das Erdbeben habe die bestehende humanitäre Krise noch weiter verschärft. Wegen des Bürgerkrieges waren schon davor 3,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Hilfe von außen sei jetzt dringend nötig, um wenigstens die Grundbedürfnisse erfüllen zu können.
Ein Appell an die Bundesregierung kommt heute von der Vereinigung der Richterinnen und Richter. 200 Planstellen würden demnach fehlen. Mit einer Unterschriftenaktion wollen die Richterinnen und Richter auf das fehlende Personal jetzt aufmerksam machen. Die Pläne für die Übersiedlung der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien auf das Otto-Wagner-Areal